Ja, guten Morgen miteinander. Danke, Bea, für deine Einleitung. Ich habe gar nicht gewusst, dass es dann so hoch aufspricht. Das muss ich mir dann physikalisch mal noch von jemandem erklären lassen, der besser rauskommt als ich. Ja, Jüngerschaft. Wir haben jetzt die letzten zwei Sonntage, sind ja Gastprediger da gewesen. Besser gesagt, der Cedric, das war ein Kanzeltausch gewesen. Ich war in Bern gewesen. Und da haben wir das Thema gehabt, Glauben, Leben in den Beziehungen. Sehr spannende Predigt, die mich auch ganz konkret inspiriert hat. Und bekleidet mit Neuem vom Lukas Martin. Und wie das nämlich so ist, wenn jemand kommt, dann fragt sie, ja, zu was soll ich predigen? Dann sage ich, schau, wir sind gerade an Jüngerschaft dran. Versuch doch etwas, wo in die Richtung geht, rauszusuchen. Und dann sind sie auf die Themen gekommen. Hat also eng mit Jüngerschaft zu tun. Und wer die Predigt nochmal predigt, nochmal nachhören, kann das natürlich immer auf dem YouTube-Kanal oder auf der Webseite machen. Genau, und jetzt Teil 1 und Teil 2 von meinen Predigten zu Jüngerschaft. Da bräuchte man jetzt eigentlich wie bei Netflix oder bei diesen Streaming-Dienst. Für die, die da abonniert sind, gibt es auch manchmal so einen Knopf, wo steht, was bisher geschah. Das bräuchte man jetzt. Das muss ich jetzt leider manuell machen. Nein, ich mache es natürlich gern. Im Teil 1 haben wir ja das Bildnis vom Hirt und seinen Schaf gehabt, im Schafstall. Und Jesus hat seinen Jüngern gezeigt, wie wichtig das ist, die Stimme vom Hirt zu hören. Seine Stimme. Wie wichtig das es ist, aus dem ganzen Lärm, den wir so haben, im Alltag, wo wir gerade stehen, im Beruf, oder mit Kindern zu Hause, gibt es auch ab und zu Lärm. Sogar mit einem, man glaubt es kaum. Ja, seine Stimme rauszuhören. Und dass es auch eine Übungssache ist. Man sieht, wie fundamental wichtig das ist auf unserer Jüngerschaftsreise. Und dann bei Teil 2 haben wir das Bild vom Rebstock gehabt. Ja, was es bedeutet, als Reben zu verbunden sein mit dem Rebstock. Durch die enge, lebensspendende Beziehung, was das für die Beziehung zu ihm heisst. Was es heisst, im Wort zu bleiben, in seiner Liebe zu bleiben, seine Gebote zu halten. Und jetzt haben wir Teil 3, Macht zu Jüngern oder Macht zu Jüngern. Es gibt ja im Englischen die Redewendung, ich übersetze gerne auf Deutsch, die heißt Famous Last Words. Wer hat die schon mal gehört? Das heißt berühmte letzte Worte. Aber auf Englisch braucht man es einfach häufiger. Schon mal jemand gehört? Famous Last Words. Und das sagt man eigentlich spaßeshalber zu sich oder zu anderen, wenn man kurz davor ist, etwas Dummes zu machen, wo ja, vielleicht der Schuss könnte hinausgehen. Wir haben zum Beispiel bei uns vor 2-3 Wochen alle unsere Kommoden und Schränke an der Wand an Bord, damit die nicht umgehen, wenn ein Baby rumzupft. Und wie das ja so ist, wenn man in eine Wand bohrt und man macht das vorbildlich, ein bisschen auch als Bünzli, dann hat man ja so einen Detektor, wo man an der Wand entlang fährt und es piepst oder es piepst auch nicht. Und manchmal funktioniert das ganz gut. Kann man es auch testen, wie Steckdose, es macht piep, piep und dort nicht, tipptopp, da kann ich reinbohren. Und manchmal gibt es einfach die Wand, die piepsen einfach nur mehr. Ich sehe da das Lachen, kennt da jemand das Problem? Piepst einfach nur. Und dann muss man sich jetzt fragen, ja, ist da jetzt alles voller Stromleitung oder was? Oder ist da alles nur Metall? Ja, aber das Loch muss jetzt da reinkommen. Also, es wird nicht lange diskutiert. Was willst du machen? Kannst du nicht den ganzen Tag darüber nachphilosophieren. Und dann sagst du auch, wird schon keine Stromleitung dahinter sein. Famous last words. Ja, das hätte unter Umständen auch so berühmte letzte Worte können sein, natürlich mit ein bisschen Spass gemeint. Natürlich wären jetzt die nicht allzu salbungsvoll gewesen, nicht allzu ruhmvoll. Und da hat es in der Geschichte definitiv schon Schlaueres gegeben. Wobei es interessant, wenn man das mal so googelt, wenn man so mal googelt, irgendwie so Top 20 berühmteste letzte Worte, muss man sagen, die meisten sind gar nicht mal so geistreich. Auch von Leuten, wo man etwas Geistreiches erwarten würde. Das ist also ganz spannend. Bea hat es gesagt, am letzten Donnerstag haben wir Auffahrt gefeiert. Und auch Jesus hat seinen Jüngern famous last words, berühmte letzte Worte, mitgegeben. Er regiert als König über Himmel und Erde. Man hat schon einen Einblick bekommen, was es bedeutet, wie wichtig das auch ist. Und um die letzten Worte von Jesus soll es heute gehen, sind ganz berühmte Vers, und zwar in Matthäus 28, 16 bis 20. Matthäus 28, 16 bis 20 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Soll ich das Mikrofon ein bisschen runter tun? Das ist gut. Bitte. So, versuchen wir es mal so. Ja, was für gewichtige letzte Worte. Ganz bekannt. Gleichzeitig sind sie auch die letzten Worte vom Matthäus-Evangelium. Und der Abschnitt, der hat ja einen Namen, dem sagt man Missionsbefehl. Oder auch Missionsauftrag. Das klingt irgendwie für heutige Ohren ein bisschen, ja, Befehl, klingt irgendwie so ein bisschen Auftrag, geht ein bisschen ringer in die Ohren. Und die 11 Jünger, 11, die fallen vor Jesus nieder, am Auferstandenen. Sie geben ihm die Ehre. Und wie kann man das ja auch nicht tun? Ich meine, vor ein paar Tagen haben sie gerade noch das Gefühl gehabt, das ist es jetzt gewesen. Sie sind in alle Welt, ja, auseinandergegangen. Und jetzt ist der Sohn von Gott wieder da. Er hat den Tod besiegt. Und was gibt es jetzt noch, wo ihn aufhalten sollte? Und da ist eigentlich die Reaktion wirklich völlig verständlich. Sie werfen sich vor ihm nieder. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und das stelle ich mir wie vor, wenn wie Jesus sagt, und ich will euch Jünger, ihr 11, die da sind, und auch alle anderen, die noch werden kommen, ich will euch brauchen, um das Königreich auf dieser Welt auszubreiten. Geht in alle Welt, geht in alle Nationen, geht zu allen Völkern und verbreitet die gute Nachricht, das Evangelium. Die gute Nachricht von dem endgültigen Sieg über den ewigen Tod. Und zu Recht wird die Bibelstelle von Missionaren, wenn man Missionsgottesdienst hat, wird gern ausgelegt, völlig zu Recht, als Auftrag zu allen Völkern zu gehen, in alle Nationen. Aber heute wollte ich bewusst nicht diesen Aspekt einschlagen, sondern die Frage an uns alle richten, wo wir da nicht irgendwie in Papua-Neuguinea sind oder sonst irgendwo. Sondern frage uns alle, wie kannst du das umsetzen, machen zu Jüngern? Geht an und macht die Menschen zu Nachfolgern von mir. Und es ist so, Christen zu jeder Zeit, in jeder Kultur, in jeder Bevölkerungsgruppe, müssen sich die Frage immer ganz neu und ganz frisch stellen, wie tue ich das Evangelium zeitgemäß, passend für die Leute, die ich mit ihnen zu tun habe, weitergeben? Wie rede ich über den Glauben? Das ist gar nicht so einfach, oder? Also ich schließe mich da gerade mit ein. Ich finde, das ist wirklich nicht einfach. Was vielleicht, und ich meine, es ist überhaupt nicht wertend, was vielleicht für einen Handwerker verständlich ist, ist für den Arzt oder Akademiker nicht verständlich. Und dann aber wieder umgekehrt, dass da Fragezeichen sind. Und zudem dazu macht man dann noch die Beobachtung, dass man irgendwie, aus irgendeinem Grund, man weiß es fast nicht, immer so ein bisschen peinlich berührt ist, wenn es um das Thema Glauben geht. Also, jetzt muss ich mich rechtfertigen, was mache ich jetzt? Ich kann eigentlich schon auf das Thema kommen, aber was sage ich jetzt? Viele reden da nicht wahnsinnig gern drüber. Etwas, was bei mir beim Römerbrief immer ins Auge sticht, wenn ich das Kapitel 1 lese, ist immer der gleiche Vers, ist der da. Die einen kennen ihn vielleicht. Kannst du eine Folie weiter? Römer 1, 16. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Jetzt weiß ich es nicht, wie es euch geht, aber ich finde das einfach immer eine Challenge. Vielleicht sind einige oder viele von euch schon so wahnsinnig weit in der Jüngerschaft, dass Menschenfurcht gar kein Thema mehr ist. Ich bin, muss ich ehrlich sagen, nicht immer so weit. Ich hatte auch schon meine liebe Mühe damit gehabt. Sich zum Evangelium offen zu bekennen, wie das der Paulus so sagt. Ich habe da keine Mühe, offen zum Evangelium zu stehen. Ist ja klar, das ist die Kraft von Gott, die da rauskommt. Und dann frage ich mich, wieso ist das eigentlich so schwer? Wenn ich Gott vertraue, dass er mir beisteht mit dieser rettenden Kraft und ich das wirklich so kann unterschreiben, wieso ist das manchmal so ein Krampf? Und das gilt ganz besonders für einen Kaltstart, wenn man praktisch null Anlass hat, mit jemandem über den Glauben zu reden. Und man muss irgendwie so, oder will oder muss, oder über viele Wochen, Monate und Jahre irgendwie versucht man mal auf das Thema zu kommen. Und ja, also vielleicht bin ich der Einzige, aber vielleicht ist es ja auch schon mal so gegangen. Jetzt ist es ja so, das ist eine kleine Schleichwerbung jetzt. Ihr habt ja schon mitbekommen, auf Pfingsten wird ja das Heftli von der Schweizerischen Allianz verschickt, Viertelstunde des Glaubens, wo dann auch im Leimental verschickt wird. Und einerseits gilt es jetzt natürlich zu beten, dass Leute das Heftli lesen, dass es Herzen bewegt, weil Gott schlussendlich der Einzige ist, der Wachstum schenken kann. Aber, ich glaube, der Ball ist auch bei uns, um die Gelegenheit zu nutzen und die gute Nachricht mit anderen zu teilen. Und vielleicht ist das Heftli einfach in diesem Moment jetzt gerade so ein Starter in so eine Diskussion oder in ein Gespräch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns viel zu grossen Druck machen. Auch. Wenn man sich so vorstellt, oh, jetzt wollte ich doch mal mit dem XY dass ich mal über den Glauben reden und wie mache ich das jetzt? Muss ich da die 1000 Argumente muss ich mir noch überlegen und dann nehme ich den Anfahrtsweg und dann stelle ich mir so ein kleines Programm zusammen und das entlade ich dann über ihm wie so einen Wasserkübel. Das hat man manchmal das Gefühl, oder? Wie so ein Lastwagen, wo einfach die Mulde oder so die Kippe raufgeht und alles Kopfwissen abprasselt. Aber jetzt haben wir doch gesagt, wir wollen doch mit Leuten ins Gespräch kommen. Und was ist ein Gespräch? Eigentlich, im Idealfall, nicht, wenn einer mit seinem ganzen Kübel kommt und der andere übergüsst. Oder? Also ich hoffe, dass ihr Gespräche nicht so erlebt. Nein, das Gespräch ist ja ein Dialog, ein Hin und Her. Ein Gehen und ein Nehmen von Informationen. Wenn ich mit der Einstellung ankomme und sage, schau, ich weiss es eigentlich besser wie du, wie du müsstest leben. Also ich weiss nicht, ich bin hoch allergisch darauf, wenn das jemand würde sagen. Ich muss auch gestehen, als ich für das Studium noch viel gependelt habe, bin ich immer am Bahnhof, wenn Leute Traktate so verteilt haben, muss ich ehrlich gestehen, ich bin immer der, der weiteste Reis gemacht hat. Außer ich habe schon gesehen, die sind auf meiner Wellenlänge, dann habe ich sie noch unterstützt, aber sonst habe ich gedacht, oh nein, keine Zeit, jetzt bitte nicht. Ja, wenn man das Gefühl hat, man muss irgendwie so einen Argumentenkübel ausschütten, hat ja mehr das Gefühl, man muss irgendein Produkt verkaufen, oder? Und jetzt ist die Frage, ist das wirklich so? Ich wollte nicht sagen, dass es immer eine schlechte Idee ist, um einmal eine geballte Ladung Kopfwissen auch mal parat haben, im Köcher haben. Das ist nicht eine schlechte Idee. Es kann seine Berechtigung haben. Aber ich glaube, viel entscheidender ist schlussendlich, habe ich die erlösende Kraft vom Evangelium erfahren und lebe ich authentisch danach. Weil wenn ich nicht so lebe und ich komme mit dem Infokübel, dann sagt er, ich meine, du lebst genau wie ich, nur dass du mich jetzt gerade eine kalte Dusche gegeben hast mit Argumenten, das interessiert mich gar nicht, danke. Aber wenn mehr im Vordergrund steht, dass man sieht, hey, da ist eine veränderte Person, der ist irgendwie anders. Schon nicht auf Wolke 7, auch schon noch in der Welt und so, aber der ist irgendwie anders, der ist irgendwie verändert und der ist authentisch. Ich glaube, das hat viel mehr Durchschlagskraft, als wenn man einem eine kalte Dusche gibt. Und ich sage es nochmal, gute Argumente haben ist eine tolle Sache, einfach wie um ist die Priorität. Es ist auch selten so, dass Leute direkt nach einem Gespräch, nach einem Gespräch, vielleicht nach 5 Minuten, auch sagen, schau mal, da ich habe eine ganze Argumentenliste aufgeschrieben, ich gebe jetzt 5 Minuten, lese ich sie erst runter, dass er dann sagt, ah, danke, ja, ich bekehre mich jetzt. Also es gibt's, aber meistens ist es ja Schritt für Schritt. Kommt nicht so oft vor. Und oft sind es ja gerade die Begegnungen mit den Jüngern, zum jetzt nochmal das Bild mit dem Rebstock nehmen, wo man Früchte sieht, wo man sieht, hey, bei dem ist etwas anderes. Und der hat zum Beispiel ja, die Geistesfrüchte, all die tollen Eigenschaften, wo ja völlig, da ist man sich am Mainstream einig, was Geistesfrüchte sind, was das Neue Testament sagt, das ist gut. Das wird gerade jeder, könntest du rausgehen, wird gerade jeder unterschreiben, hey, das ist eine tolle Sache. Was hat die Person, die ich nicht habe? Was hat sie? Irgendetwas ist anders. Es ist interessant, wenn ich mit Leuten rede, die nicht oder die nicht christlich aufgewachsen sind, da höre ich eigentlich häufig das. Sagen, schau, ich habe den oder den Kollegen, die oder die Kollegin oder die Person in der Familie, dann habe ich gemerkt, das ist etwas anderes und das verhebt. Und dann habe ich mich so auf die Suche gemacht. Und so nah dies nah habe ich gemerkt, doch, das wollte ich auch. Ich weiß nicht, ob ihr es auch schon mal gehört habt, so Lebensgeschichten. Schauen wir nochmal unsere Jüngerschaftskarte an. Je länger und intensiver wir mit Gott unterwegs sind, oder die Karte kennen wir ja, das habe ich das letzte Mal schon gebracht, desto weiter gehen wir auf das X zu und nochmal zum rasch auffrischen. Das X ist das, was der Römerbrief sagt. Man wird immer und immer mehr ins Ebenbild von Jesus umbildet. Man wird es nie ganz erreichen, aber das ist das Ziel der Jüngerschaft. Und Jesus streckt seine Hand allen Menschen aus, sagt, hey, look, mach dich auf die Suche, mach dich auf den Weg, wird auch ein Jünger von mir. Und unsere Aufgabe, wo wir da unterwegs sind, die einen ein bisschen weiter, hoffentlich nicht beim Totenkopf, die einen ein bisschen weiter, die anderen ein bisschen weniger weit, der eine hat vielleicht irgendwie mal ein Reisli gemacht, aber unsere Aufgabe ist es, Leuten dabei zu helfen, auch auf die rote Linie zu kommen, den Jüngerschaftsweg. Steht in Matthäus 28, aus dem Bibeltext, steht da, führt die Menschen zu mir auf den roten Pfad. Und sobald ihr es geschafft habt, Ziel erreicht, 100 Punkte, next. Ja, ich übertreibe natürlich, ist schon klar. Aber, nein, es steht so nicht. Es steht, macht sie zu Jüngern. Das heisst, begleitet sie auch auf dem Weg, wie auch wir alle Jünger sind und manchmal hoch und tief haben. Wir haben eigentlich, ich würde behaupten, wir haben alle unsere Glaubensvorbilder. Ich glaube auch, jemand, der jetzt da zulässt und sagt, ich glaube, in aller Demut würde ich sagen, ich bin schon relativ weit in der Jüngerschaft, gibt es wahrscheinlich immer noch jemanden, wo du davon lernen kannst. sei es irgendein Autor oder irgendein Prediger auf YouTube oder wo auch immer. Und ich glaube, das ist gut, dass man so ein Vorbild im Glauben hat. Dass egal, wo ich stehe, sagen wir mal, ich bin da, dass ich jemanden habe, wo ich weiss, ah, der ist schon da vorne. Das verhebt, was der mir sagt. Der hat vielleicht schon Fehler gemacht, wo er sagt, schau, mach das nicht, ich habe die Erfahrung schon gemacht. Lass lieber. Und dann haben wir auch Leute, die mit uns zusammen unterwegs sind, ganz nah, wo wir etwa gleich weit sind, wo man sich gegenseitig stützen kann. Und ich glaube, was auch dazu gehört, ist, dass man Leute begleitet, die noch weniger weit sind oder kurz davor sind, auch auf den Jüngerschaftsweg aufzuspringen. Ich denke, das ist da ein gernes Nehmen, ein Glaubensvorbild, wo man sehr viel lernen kann, aber dann mit dem Wissen, das Wissen auch weitergeben. Jesus sagte da, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und das ist ein Prozess, der Zeit braucht. Braucht manchmal unglaublich viel Zeit. Manchmal kann es sein, dass jemand umkehrt und in den Worten von Cedric vorletztem Sonntag mit dem barmherzigen Samariter, vielleicht bist es ja du, wo jetzt geistlich gesehen der barmherzige Samariter ist und jemandem aufhilft auf dem Jüngerschaftsweg, wo vielleicht gerade völlig ansteht, wo ein Kreisel nach dem anderen macht und nicht vorwärts kommt. Ja, über den Glauben zu reden. Bis eine Person selber zum Jünger wird, braucht es manchmal viel Zeit, viel Geduld. Und da gilt es, vor allem eins zu sein, nämlich erstens mal ein Better für diese Person, aber auch ein guter Gesprächspartner, ein guter Freund, ein guter Wegbegleiter, der da ist für Fragen, gerade auch in schwierigen Zeiten. Dass ein Dialog ist auf beide Seiten, dass man Ängste wahrnimmt, dass man nicht einfach übergüßt mit, schau mal, das sind die biblischen Wahrheiten, zack, bumm, adios, sondern dass man auch sich Fragen gefallen lässt, wo man vielleicht auch selber denkt, Mist, über das habe ich auch noch nicht nachgedacht. Manchmal kann es sogar passieren, dass man nach so einem Gespräch mit mehr Fragen dasteht als vorher und man einfach nicht weiss, wie soll ich da jemals eine Antwort suchen? Und da ist es natürlich sehr ermutigend, dass wir wissen, hey, wir spielen nur einen kleinen Teil in all dem. Gott ist es, der Heilige Geist, der da die Hauptarbeit macht. Aber ich bin überzeugt, so tiefe, bedeutungsvolle Konversationen, die das Gegenüber merkt, der nimmt mich ernst. Der hat mich wirklich gern. Egal, was passiert. Ich glaube, dass so etwas eine Beziehung eigentlich fast immer mehr zusammenbringt, als auseinandergeht. Es kann vielleicht einmal vorkommen, und das ist sicher sehr schade, aber ich würde jetzt mal behaupten, in der Mehrheit der Fälle macht es eine Beziehung tiefer. Das Problem von so einer richtig klischeehaften evangelistischen Unterhaltung von so einem Gespräch ist ja, man sagt, schau, ich bin Christ, ich bin auf dem Weg und jetzt ist es so, du lebst völlig falsch. Und das heißt, wir müssen uns bewusst werden, Moment mal. Wir sind ja beide, ich bin auch noch nicht am Ziel angekommen, ich bin noch längst nicht bei dem roten X. Auch ich habe noch viel Luft nach oben. Auch ich muss noch wachsen. Der Unterschied ist natürlich, ich habe das Angebot von Jesus schon angenommen und mein Gegenüber noch nicht. Aber wir sind beide dran, wir sind beide in einer permanenten Veränderung drin. Und das heisst, der Prozess, der braucht auch bei mir, bei dir viel Demut. Ein Wissen zu haben über seinen eigenen Stand. Hey, wo gehe ich die ganze Zeit auf die Nase? Wo habe ich Fehler? Wo hat es bei mir noch sehr viel Luft nach oben? Vielleicht gehst du mal selber über die Bücher. Wie hat dein Weg zu Gott ausgesehen? Kein Mensch wird geboren auf der roten Linie, das wissen wir ja. Auch die sozusagen, wie man so schön heißt, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Sie sind nicht geboren auf der roten Linie. Was hat dir geholfen? Welche Phase hast du durchschritten? Vielleicht mal als Teenager eine sehr rebellische Phase gehabt. Habe ich zum Beispiel auch gehabt. Und was hat dir da konkret geholfen, wieder zu Gott zurückzufinden? Überleg dir konkret, welche Lebensgeschichten du könntest weitergeben. Ganz konkret aus deinem Leben. Und das müssen noch nicht einmal so richtige Superhelden-Stories sein, sondern ganz authentisch aus dem Leben etwas teilen. Hey, schau mal, so habe ich das erlebt mit Gott. Oder fragen, wie erlebst du Gott im Alltag? Kann mal ins Gespräch kommen. Wenn, könnte ja sein, dass das Gegenüber mal fragt, du, jetzt sagst du da immer von Gott und Jesus, wie sieht das denn bei dir im Alltag aus? Hey, das kann doch eine super Gesprächsmöglichkeit sein, wo man noch nicht einmal gross muss, irgendwie eine Konkordanz muss auf der Festplatte gespeichert haben, um da eine Auskunft zu geben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe manchmal das Mödeli, dass man bei so Geschichten dann, dass ich dann immer gerade noch versuche, eine Erklärung nachzuliefern und sage, schau, und ich glaube jetzt aus dem und dem Grund, dass Gott mir da geholfen hat und dass es Gott war und nicht irgendwie sonst ein kosmischer Zufall. Dann muss ich mir immer sagen, hey, weißt du was, lass das lieber, teile die authentische Geschichte, die du mit Gott erlebt hast und lass wirken. Häufig ist es ja so, dass dein Gegenüber auch schon mal Erfahrungen mit Übernatürlichem gemacht hat. Man redet nur nicht so gerne darüber. Vielleicht irgendwie mal eine komische Story erlebt, irgendeinen komischen Zufall oder irgendwie wundervolle Gnade, die man sich nicht erklären kann, wo man sagt, was ist jetzt da passiert? Oftmals geht es um das Thema Tod herum, wenn vielleicht ein Angehöriger gestorben ist. Und wenn man da so im Dialog ist, im Gespräch und es geht hin und her, dann ist ein Falle, wo man reingehen kann, oder was heisst ein Falle oder ein Fettnäpfchen, ist, dass man so die Wörter braucht, das Vokabular druckfrisch aus den Elberfelder 1905. Wirklich die allermodernsten Begriffe vor 100 Jahren. Man sagt ja manchmal in der Kommunikation, wichtig ist nicht das, was du sagst, sondern das, was ankommt. Manchmal kannst du reden und tun und dann wirst du merken, beim anderen kommt etwas völlig anderes an. Und nicht selten hat das damit zu tun, welche Begriffe verwenden wir in so Gesprächen. Überfahre ich ihn mit Wörtern, die in einer Gemeinde gang und gäbe sind, aber kaum gehen wir aus dem Ausgang raus, weiss man eigentlich nicht, was damit gemeint ist. Ist Evangelium ein Medikament oder was? Oder Sünde verbindet viele vielleicht eher so mit Verkehrssünder oder so. Oder man erlaubt sich mal irgendwie eine süße Sünde aus der Praline-Schachtel. Was meint man damit? Manchmal redet man völlig aneinander vorbei, wenn man nicht mal klärt, hey, was verstehst du eigentlich da drunter? Und schon ist man super im Gespräch drin. Als Jünger auf diesem roten Weg haben wir schlussendlich die Verantwortung dafür, um dafür zu sorgen, dass das, was wir sagen, dass es so überkommt, evangeliumsgemäß, dass es der andere versteht, wie es gemeint ist. Es wäre doch unschade, wenn jemand offen wäre und wird verschreckt von Begriffen, die ihm alles nichts sagen und ist so abgehoben, das hat nichts mit dem Leben zu tun und von dannen zieht. Ja, von dannen ist es auch mega modern. Stichwort Kopfwissen. Natürlich ist es, je nachdem, in welcher Reise dass man unterwegs ist, schon sehr gut, wenn man Argumente im Köcher hat, zum Beispiel, wenn es darum geht, ja, wer ist denn die Person Jesus und hat es die überhaupt gegeben, dass man da ein paar Ass im Ärmel hat, wo man kann sagen, nein, schau mal, das kann ich dir genau sagen. Ich kann das auch gut begründen. Ich denke, das ist sehr wichtig. Wie ist das jetzt nochmal mit dem Tod am Kreuz? Kannst du mir das mal erklären? Ich komme da überhaupt nicht raus, der Tod am Kreuz. Wieso eigentlich? Ist das nicht ein schwacher Gott? Ja, dass man auf so Fragen kann Antwort geben. Oder dass man aus sich selber, aus seinem eigenen Leben kann preisgeben kann. Wie hat dich das Evangelium verändert? Wieso, wenn du von jemandem zu etwas überredet wirst, dann fragst du dich ja meistens, ja, was schaut denn für mich raus? Was ist mein Mehrwert davon? Und wenn ich jetzt komme mit dem Evangelium, 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 und er sagt, ja, wie ist das denn bei dir? Ich glaube, da ist es gut, wenn man eine Antwort parat hat. Wie hat das Evangelium mein Leben verändert? Wo hat es mich von Angst befreit? Oder wo bin ich völlig auf der schiefen Bahn gewesen und durfte durch das Evangelium zu Gott finden und völlig einen anderen Lebensweg einschlagen? Noch als letztes Beispiel, ihr seht, es ist heute recht praktisch, um ein bisschen Hilfestellungen zu geben, wie man so ein Gespräch könnte führen. Wie rede ich über den Glauben an Jesus, an spezifisch die Person? Weil egal, was die Leute sagen, wir sind postmodern und überhaupt, die Leute glauben ja trotzdem an relativ viel. Es wird einfach ersetzt, sagen wir mal, was an christlicher Tradition da ist, wird vielleicht ersetzt durch vielleicht fernöstliche Sachen oder Esoterik oder sonst etwas. Und stell dir vor, du kannst mit Gottes Hilfe da einen Unterschied machen und ein Zeuge sein und sagen, hey, ich habe eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Nicht mit irgendeiner kosmischen Gottheit, die nicht definierbar ist und wo es mehr darum geht, mich selber zu finden, sondern sagen, hey, ich habe eine persönliche Beziehung mit Gott. Wie kannst du mit deiner Lebensgeschichte zeigen, dass es wert ist, ihm nachzufolgen? Übrigens, ich erwarte jetzt nicht, dass jeder jetzt schon eine Antwort parat hat, aber überlegt es einmal an diesem Sonntagnachmittag und in der nächsten Woche. Wird in meinem alltäglichen Leben, wenn ich so unterwegs bin, wenn ich im Garten bin und ich bin am Rasenmähen und ich klemme irgendwo den kleinen Zehen ein, wird dann sichtbar, ob ich evangeliumsgemäß reagiere oder nicht? Nein, ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ihr wisst, was ich meine. Wird ein Unterschied sichtbar, dass Jesus nicht einfach nur so ein Retter von der Welt ist, sondern ein Retter von mir, ganz persönlich und für dich. Und da können wir jetzt unendlich weitermachen. Wir können den ganzen Mittag und Nachmittag über Situationen reden. Aber ich denke, es ist jetzt gut. Und weil für jeden, egal wo du stehst, mit welchem Leben du hast, wo du stehst im Job, wird das ganz individuell aussehen. Das wird bei mir, ja gut, bei mir ist nochmal vielleicht ein kleiner Spezialfall, aber es wird vielleicht bei dir oder bei dir oder bei dir ganz anders aussehen. Wo du dir selber musst Gedanken machen, wie tue ich das jetzt, man sagt theologisch, kontextualisieren, in meinen Lebenskontext umdeuten. Was bei mir authentisch ist, wirkt vielleicht beim anderen überhaupt nicht authentisch und umgekehrt. Und manchmal gibt es Sachen, die funktionieren einfach nur, weil es du bist. Das hat uns im Homiletik-Modul, was um Rhetorik und Predigtausbildung geht, gesagt, schau, das sind all die Kategorien, wo man Predigt bewerten kann. Aber manchmal gibt es Sachen, die funktionieren einfach nur, weil es du machst. Das geht einfach nur mit der Kombination aus deiner Persönlichkeit, mit dem, wo du bist, so wie du lebst. Aber ich glaube, man kann ein paar Sachen doch für alle festhalten. Ich glaube, es ist wichtig, gerade in der Zeit, wo so viele Weltsichten am Markt sind, Ideologien am Markt, Meinungen, dass man auf den anderen zugeht und die Weltsicht auch ernst nimmt, dass man sich Zeit nimmt, mal anzuhören, wo kommst du her? Was beschäftigt denn dich? Was hast du denn dir überlegt, wie machst du dir einen Ring auf das ganze Universum? Das ernst zu nehmen und wirklich mit einer Liebe dem Gegenüber zu begegnen. Dass es nicht einfach nur darum geht, hey, ich will dir jetzt, kostet es, was es wollen, auf den roten Weg, sondern egal wie lang es geht, ich bin da für dich. Da gibt es einerseits Lehrmittel überhaupt, die Bibel. Und natürlich ganz tolle Literatur, die einem helfen kann. Wie kann ich über den Glauben ins Gespräch kommen? Wie kann ich in meinem Kontext, an meinem Arbeitsplatz, wie kann ich da über den Glauben reden? Und natürlich soll auch die Gemeinde ein Ort sein. Ich denke gerade zur Corona-Zeit und jetzt, wo es langsam, aber sicher aus Corona rausgeht, dass eine Gemeinde ein Ort ist, wo man wieder sagen kann, hey, da ist Gemeinschaft von Christen, da ist ein anderer Geist drin. Komm mal vorbei, es wird dir sicher gefallen. Vielleicht Der Lobpreisteil, es gibt Leute, die springen da sehr darauf an, die da völlig eine Einsicht haben während dem Lobpreis. Und ich denke, das ist jetzt, wenn sich jetzt die Halle auch langsam wieder füllt, wenn, so Gott will, bald auch wieder die Limite aufgeht mit der Besucherzahl und man kann wieder mit gutem Gewissen auch Leute einladen etc. Dass auch gemein ein Ort ist, wo man gerne Leute einladet, wo man weiss, wenn ich den einlade, dann gehen Leute auf ihn zu. Man ist offen für neue Leute. Und wo man einfach sagen kann, so Gott will und mit viel Gebet beten wir dafür, dass der FEG Leimental ein kleines Teil von dem Königreich von Gott ist, von dem intronisierten Herrscher, der an Auffahrt jetzt zur Rechten sitzt von Gott, wo Jünger sind auf dem roten Weg, die einen weiter, die anderen weniger weit, die einen vielleicht noch nicht ganz oder die anderen mit Fernglas am Zuschauen, was die so treiben, dass man sagen kann, die, trotz Corona, die sind fröhlich in der Hoffnung und beharrlich im Gebet. Amen. Wir beten noch zusammen. Ja, Herr, beharrlich im Gebet sein, da wollen wir ansetzen. Und da wollen wir anfangen, ohne dich können wir nichts machen. Ja, wenn du nicht wieder auferstanden wärst, wenn du nicht in den Himmel aufgefahren wärst, dann wäre die ganze Übung nicht viel wert. Du bist der Grund, warum wir Hoffnung haben, warum wir deine Jünger dürfen sein auf diesem Lebensweg. Und schenke uns Liebe, Weisheit und immer die richtigen Worte, wenn es sich auch immer wieder ändert in all diesen Jahren, die wir im Alltag brauchen, im Gespräch, im Dialog mit unseren Mitmenschen, Familien, Nachbarn. Ja, du hast gesagt, dir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und wir vertrauen darauf, Herr, dass du dein Königreich baust. Und wir wollen dich von dir brauchen lassen, Herr. Amen.